Ja, hallo, moin, ich bin Joachim, Count von Count, je nachdem, was euch lieber ist. Und ich habe ein Hündchen mit Edward Snowden zu rupfen. 20 Jahre, ein bisschen länger sogar, 20 lange Jahre habe ich im Zerberus-Netz, im Usenet, im Internet, auf diversen Foren die Artikel gelesen, wo es dann darum ging, dass irgendwelche Geheimdienste unsere Leitung absniffen, dass sie unsere Mails mitlesen, dass sie unsere Internetkommunikation abhorchen, dass sie versuchen, unsere Schlüssel zu kompromittieren. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, jo, das ist vielleicht technisch möglich, aber das kannst du den Leuten nicht erzählen. Ich hatte normalerweise vor Nicht-Technikern Datenschutzvorträge und wenn du denen mit so einer Nummer kommst, das kannst du nicht machen. Also habe ich mir gedacht, ja, dann baue das Ganze mal so ein bisschen einfacher auf, sag, ja, das ist technisch möglich, die behalten sich das vor, das zu machen, ist nicht so schlimm. Und dann kommt dieser Edward Snowden ums Eck und sagt, ja, ist auch nicht so schlimm, ist alles viel schlimmer. Wir machen das nicht nur, wir ziehen die große Nummer durch. Wir hören wirklich gezielt ab. Wir filtern den gesamten Internetverkehr und wenn einer verschlüsselt, dann landet der erstmal bei uns in einem Special Folder für, müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Eddie, hättest du das nicht ein paar Jahre früher machen können? Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Unter anderem, weil ich jetzt, wenn ich in die Vorträge reingehe, mit meinem 20-Seiten-Vortrag, wo es dann erstmal darum ging, warum wir überhaupt verschlüsseln sollten, und ich jetzt einem relativ technikfernen Publikum anfangen will zu erzählen, warum wir das machen sollen, die sagen, ja, das wissen wir doch schon längst hier, Snowden, NSA, Tempora, Prism, brauchst du gar nicht weiter zu erzählen. Vor meinem geistigen Auge mache ich 20 Mal, das waren die ersten 20 Seiten meines Vortrags, okay, können wir weitermachen, Dankeschön. Das einzige Problem, das ich noch darin sehe, ist, in diesen Vorträgen gibt es dann immer den einen, seit 20 Jahren. Der ist auch immer der gleiche, glaube ich. Also er sieht zumindest immer gleich aus. Das ist der, der schon während des Vortrags anfängt, so ganz eigenartige Fragen zu stellen. Da wird mir dann immer schon so ein bisschen mulmig. Und nach dem Vortrag kommt er dann auf einen zu und sagt, sagen Sie mal, die Gedankenkontrollsatelliten, die von den Freimaurern zusammen mit einer Sondereinheit der SS in den 40er Jahren eine Mondumlaufbahn geschossen wurden, um von dort aus unsere Gedanken zu kontrollieren. Die haben sie aber gar nicht erwähnt. Und in solchen Momenten sage ich mir, ja, schön, ich glaube das jetzt nicht direkt so. Dann versuche ich die so ein bisschen abzuwimmeln. Und heute muss ich mir sagen, was ist denn, wenn die auch noch recht haben? Okay, ich sollte was über Kryptopartys erzählen. Kurzer Aufbau. Ich werde kurz erzählen, worum es geht, was wir da so ungefähr anstellen, ein paar organisatorische Hinweise geben. Ich werde erzählen, wo es klemmt und werde zum Schluss dann sagen, was in meinen Augen geschehen sollte, worin die Konsequenzen bestehen sollten. Und statt einer Begründung, warum wir Kryptopartys veranstalten, brauche ich eigentlich nur diesen jungen Mann hier zu zeigen, der also uns freudestrahlend erzählt hat, ja, wir geben es nicht nur zu, dass wir abhören, sondern wir sind auch noch stolz darauf. Wobei ich jetzt den nicht als mein einziges Feindbild sehe. Da haben wir die beiden Herren noch. Links unten die Sockenpuppe im Innenministerium. Der in meinen Augen, naja, ich finde den ganz niedlich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der so richtig Power hat. Der da rechts oben, der hat viel mehr Power. Den kennt man, den kann man mitten in der Nacht aufwecken und er fordert die Vorratsdatenspeicherung. Ist zwar kein Bundesinnenminister, aber dafür hat er also, er hat schon Power. Ihn hier, den kennen einige von uns vielleicht auch noch, auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, der also die segensreiche Aufgabe hatte, vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Überwachungsgesetz nach dem nächsten zu scheitern und sich auch noch dafür zu bedanken, was ich immer sehr bizarr fand. Wobei der das eigentlich gar nicht verbockt hat, das war nämlich er hier. Auch ein glücklicher Mensch, der dann 2001 mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit ein Überwachungsgesetz nach dem nächsten rausgekramt und gesagt hat, jo, das brauchen wir jetzt alles unbedingt, um dafür zu sorgen, dass keine Leute mehr mit Flugzeugen in Hochhäuser reinfliegen. Ja, kann man so sehen. Der hatte ja auch noch eine Vorgeschichte. Wer kennt den denn hier noch? Einfach mal so aus Interesse. Ah, einer, zwei, drei, ach so, gar nicht mal. Das ist Innenminister Kanter. also auch nicht gerade ein Linksausleger seiner Partei. Und auch der hatte einen Vorgänger, das ist so der letzte, an den ich mich noch richtig bewusst erinnern kann. Kennt den noch einer? Ja, einer. Zimmermann. Ich glaube, das war auch der Mann, der uns die Personalausweise beschert hat, die wir inzwischen nicht mehr haben. Also diese kleinen Pappkärtchen, der war der Meinung, dass die grauen Dinger nichts taugen. Und ist auch für eine Reihe lustiger Verschärfungen der inneren Sicherheit zuständig. Aber wir sehen, dass das Ganze hat Geschichte. Kommen wir zu der Krypto-Party an sich. Erstmal der Begriff Krypto. Was? Krypto-Party. Was ist denn das schon wieder? Ja, also erstmal ganz wichtig, es ist kein Datenschutzseminar. Darüber sollte man sich im Klaren sein, das erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen. Es wird inhaltlich was ganz anderes vermittelt und es hat hoffentlich auch eine leicht andere Atmosphäre. Es ist auch keine Vorlesung über Computersicherheit, das heißt, die Leute, die erwarten, dass ich da jetzt wirklich tief in die Details reingehe und dann einen Seminarvortrag an der Uni halte, nein, das ist es nicht. Es geht, setzt viel weiter vorne an und inhaltlich könnten wir uns damit an der Uni nicht blicken lassen, aber wir können uns damit, sagen wir mal, im realen Leben, böser Ausdruck, blicken lassen. Es ist also ein niedrigschwelliges Angebot. Wir wollen vor allen Dingen Leute erreichen. Also ich nehme als Beispiel seit einem Jahr immer wieder meinen Vater. Das ist ein sehr netter Mensch, der aber Computer rein anwendet. Und das macht er aus tiefster Überzeugung. Der will, dass man da draufklickt und das Programm hat dann gefälligst zu funktionieren. Aber der will nicht großartig vorher wissen, warum das Ding funktioniert und wie es funktioniert. Und wenn ich dem dann erzähle, worauf er alles achten muss, dann winkt er schon ganz ungeduldig ab. Und das ist jetzt praktisch so der Mensch, den ich vor Augen habe, wenn ich sage, solchen Leuten will ich eine Krypto-Party nahebringen. Die will ich in der Krypto-Party dazu bringen, dass sie danach rausgehen und ihre Mails verschlüsseln. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist es mir mal so zufällig mir aufgefallen bei einigen Krypto-Partys, die haben einen immensen sozialen Aspekt. Erstmal natürlich lockere Atmosphäre, aber da passiert eben auch viel, was den Begriff Party langsam zu rechtfertigen beginnt. Die Leute treffen sich danach noch ein bisschen, die hängen noch ein bisschen zusammen rum, lernen sich kennen, tauschen Adressen aus, werden aktiv. Und das ist neben diesem reinen Lernaspekt auch was sehr, sehr Wichtiges, dass wir eben wegkommen von dieser Seminaratmosphäre. Um das Ganze mal von den klassischen Datenschutzvorträgen abzugrenzen, wenn man mich morgens um 3 aufweckt und sagt, halt doch mal einen Vortrag über Datenschutz, dann klappe ich hoch und sage, ja, in die Geschichte des Datenschutzes ist eine Geschichte voller Missverständnisse, beginnend mit den Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes und einer und so weiter. Das ist das, was ich erzählen kann, das war ohne drüber nachzudenken, das habe ich inzwischen auswendig gelernt. Ich erzähle erstmal, worum es das gibt, dann erzähle ich ein bisschen was über die verschiedenen Gesetze, die es gibt, über Datenschutz, Durchführungsverordnung, ganz furchtbares Wort, über Sozialgesetzbücher und worauf man achten muss. Und dann komme ich in einem weiteren Schritt an und erzähle den Leuten, ja, ihr müsst auf bestimmte Sachen achten, wobei ich da sehr abstrakt bleibe. Passt, wenn ihr mit anderen Leuten redet, auf was ihr denen erzählt. Und bleibt alles sehr stark an der Oberfläche. Und wenn ich ganz viel Zeit habe und die entsprechenden Rückfragen kommen, dann sage ich, ach ja, es gibt übrigens auch noch irgendwelche Programme, mit denen man das machen kann. Aber dazu, das den Leuten zu erzählen, welche Programme sie eigentlich benutzen sollen, komme ich eigentlich gar nicht, weil ich einen ganz großen Teil des Vortrags mit diesen obersten drei Vierecken verbracht habe und die Leute eigentlich über die Technik in solchen Veranstaltungen auch wenig wissen wollen. Was schade ist, dann kommen nämlich normalerweise Rückfragen, ja, was mache ich denn jetzt konkret? Und dann muss ich antworten, ja, ist jetzt leider nicht Bestandteil dieses Vortrags, aber ich biete Ihnen gerne noch irgendwelche Nachfolgeveranstaltungen an, auf denen wir wirklich mal mit ein paar Tools rumspielen. Die Resonanz ist leider sehr dürftig. Das ist einer der Gründe, warum man dann jetzt mal sich überlegt, wie man das bei Krypto-Partys machen kann. Und ich möchte jetzt so ein bisschen das Bild vermitteln, dass eine Krypto-Party sowas Ähnliches, wohlgemerkt sowas Ähnliches, wie ein Erste-Hilfe-Kurs ist. Warum? Na gut, der erste Vergleich passt schon mal nicht. Zum Erste-Hilfe-Kurs wird man normalerweise verdonnert. Man will einen Führerschein haben oder man ist, weiß ich, Brandschutzbeauftragter seiner Firma oder Erste-Hilfe-Beauftragter der Firma. Sowas gibt es ja alles. Das heißt, da wird man hingeschickt. Zu einer Krypto-Party geht man hoffentlich freiwillig. Also okay, das passt schon mal nicht, aber es geht ja weiter. Es werden nur Grundlagen vermittelt. Bei einem Erste-Hilfe-Kurs fange ich den Leuten nicht an, irgendwas von Medizin zu erzählen, sondern ich erzähle den allenfalls, Leute, es gibt sowas wie Atmung, es gibt sowas wie Kreislauf, es gibt sowas wie Hirnfunktionen, da muss man drauf achten. Aber ich fange denen jetzt nicht an, großartig zu vermitteln, wo welche Ader warum entlangläuft und ob die am Wochenende frei hat, sondern das bleibt alles relativ auf der Basis. Es werden nur die allerwichtigsten Sachen vermittelt, die man unbedingt wissen muss. Ist sowohl beim Erste-Hilfe-Kurs wie auch bei der Krypto-Party der Fall. Wir gehen nicht weiter in die Details. Und was auch ganz wichtig ist, beim Erste-Hilfe-Kurs bringe ich den Leuten bei, da liegt einer rum, den bringst du erstmal in die stabile Seitenlage. Der ist bewusstlos, stabile Seitenlage sowieso eine gute Idee. Und wenn der nicht atmet, dann machst du eine Herz-Lungen-Massage, solche Sachen. Ich bringe den Leuten im Erste, also ich ja sowieso nicht, aber man bringt den Leuten im Erste-Hilfe-Kurs nicht großartig bei, da jetzt eine medizinische Diagnose zu stellen. Dazu sind die sowieso nicht in der Lage, weil die normalerweise das große Flattern haben. Und ähnlich ist es bei der Krypto-Party. Wir haben ein paar Sachen, die wir den Leuten vermitteln wollen. Und wir gehen auch ganz platt ran und sagen, wenn ihr folgendes Problem habt, dann nehmt ihr folgendes Tool. Ich weiß, dass alle Nerds unter euch jetzt gerade innerlich zusammenzucken. Dazu kommen wir noch. Aber das ist die Idee dahinter. Auch, ich gebe zu, dass ich diesen Satz, als ich ihn vorhin noch mal durchgelesen habe, dass ich da ein bisschen nervös wurde, weil ich dachte, widerspreche ich mir selbst. Ohne großes Nachdenken anwenden steht da. Ich hätte es eigentlich fettdrucken sollen. Heißt, man sollte natürlich schon nachdenken, aber generell, wenn ich als Ersthelfer in eine Situation reinkomme, dann soll ich auch nicht großartig erst in ein Buch nachschlagen, was soll ich jetzt tun, sondern ich gehe rein und stelle fest, was ist zu tun und ich mache dann. Und ähnlich ist es bei einer Krypto-Party. Wir sagen den Leuten, ihr sollt das Tool anwenden können, ihr braucht nicht großartig drüber nachzudenken, wir geben euch ein paar Sicherheitsgrundsätze mit, aber insgesamt braucht ihr da jetzt nicht ein großes Uni-Studium ranzuhängen. Auch ganz wichtig, sowohl beim Erste-Hilfe-Kurs als auch bei Krypto-Partys, praktische Übungen. Wir gehen mit den Leuten ran und zeigen denen, ihr wollt Mails verschlüsseln, jetzt zeigen wir euch genau, wie ihr den Kram auf eurem Betriebssystem installiert bekommt, wie ihr die ersten Schritte damit geht. Ihr baut euch meinetwegen euren ersten Schlüssel, tauscht die Dinge untereinander aus, signiert die. Aber eben so, dass es ganz konkret wird. Die Leute sollen aus der Krypto-Party rausgehen mit einem lauffähigen System, mit dem sie verschlüsseln können. Regelmäßig auffrischen ist auch ganz wichtig. Zum Erste-Hilfe-Kurs muss man, glaube ich, mindestens alle 2 Jahre... Genau, und dann kann man sich, glaube ich, noch mal einen Tag sparen, wenn man etwas häufiger hinrennt. Irgendwie sowas war das. Bei einer Krypto-Party ist ja ganz ähnlich. Die Tools entwickeln sich weiter und möglicherweise funktionieren die nach einiger Zeit nicht mehr so, wie sie funktionieren sollen. Oder es kommt ein neues, gutes Tool dazu. Das heißt, da sollte man auch ein bisschen am Ball bleiben. Sehr schön, das kann der Erste-Hilfe-Kurs nicht in dem Umfang. Das passiert aber hoffentlich auf Krypto-Partys. Ich habe es auch schon erlebt, dass man sich gegenseitig hilft. Das heißt, da kommen Leute dazu, die hatten vorher sich noch nie gegenseitig gesehen. Aber dann stellen die fest, okay, mein Sitznachbar hat gerade ein Problem mit der PGP-Installation. Der Vortragende hat aber gerade mit was anderem zu tun. Ich helfe da mal schnell. Das heißt, die Leute, die da ankommen, da gibt es nicht diese klare Trennung zwischen Tutor und Schülerinnen, sondern es verschwimmt so ein bisschen miteinander. Das sind die Leute, die schon ein bisschen mehr wissen, den anderen, die noch nicht ganz so firm da drin sind, helfen bei Installationen, bei Konfigurationen. Und was auch noch ein weiterer Unterschied ist, Erste-Hilfe-Kurs kostet Geld. Nicht allzu viel, man kann sich das auch meinetwegen von der Firma bezahlen lassen, aber generell wollen die Geld sehen. Bei der Krypto-Party ist ganz, ganz wichtig, wir verlangen keinen Eintritt und es ist auch keine Verkaufsveranstaltung für irgendwas. Der nicht kommerzielle Aspekt ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen, dass die Leute reinkommen können und dass die jetzt nicht das Gefühl haben, dass wir denen irgendwas aufschwatzen wollen. Beim Erste-Hilfe-Kurs gibt es sowas wie eine Rettungskette. Das heißt also, ich komme an, ich sehe, da war ein Unfall, da liegt irgendwer, dann setze ich einen Notruf ab und dann sichere ich die Unfallstelle und dann mache ich irgendwas und irgendwann kommt dann auch der Rettungswagen und dem übergebe ich dann alles, was da noch so übrig geblieben ist. Und um bei diesem Bild zu bleiben, die Rettungskette gibt es in ähnlicher Form auch bei Krypto-Partys. Der erste Schritt ist das Erkennen. Okay, wir haben irgendwo ein Sicherheitsproblem, wir haben irgendwelche Leute, die an unsere Daten ran wollen, die möglicherweise die ganzen Sachen absniffen. Und im nächsten Schritt gehe ich dann hin und lerne, was ich da zu tun habe. So, dann habe ich das im Kopf, logischerweise nächster Schritt dann, ich wende den ganzen Spaß irgendwie an. Und hoffentlich kommt dann auch der Punkt, dass ich sage, okay, ich habe verstanden, wie es funktioniert, das bereitet mir auch keine allzu großen Schmerzen, das ist gut, ich erzähle das weiter. Die Krypto-Party, also andersrum, die Datenschutzseminare setzen oben beim Erkennen an. Das heißt, da gibt es dann immer diesen Teil vorneweg, warum sollten wir Krypto machen. Und die Krypto-Party setzt einen Schritt später an. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das schlau ist oder nicht, aber das ist erstmal das Konzept dabei. Wir sparen uns diese Erklärungsphase und kommen ganz konkret auf die Tools zu sprechen. So. Zusammengefasst, welche Prinzipien haben wir? Wir haben als Zielgruppe primär erstmal reine Anwenderinnen. Leute, die einen Computer einfach nur benutzen wollen und die von Kryptographie normalerweise keine Ahnung haben. Das ist die Hauptzielgruppe. Man kann jetzt im zweiten Schritt gucken, ob man noch andere Leute dazu nimmt, aber das sind erstmal die Leute, die ich vor allem im Fokus habe. das Ganze so einfach wie möglich halten, keine großen Erklärungen, nicht großartig verwirren, trotzdem dabei präzise bleiben, das ist auch nochmal wichtig, dazu komme ich auch gleich nochmal. Aber schon so, dass ich hatte vorhin hier mit jemandem von der House Security gesprochen, reiner Computeranwender, und der will einfach nur das Tool installiert bekommen. Das heißt also, die will gar nicht wissen, was eine asymmetrische Kryptografie in Wirklichkeit ist, sondern die will einfach nur das Gefühl haben, dass sie einigermaßen vernünftig beraten wurde und dann ihre Mails meinetwegen verschlüsseln kann. Anonymität ist auch was ganz Wichtiges. Es können ja zum Teil in die Krypto-Partys Leute kommen, die schon ein bisschen mehr im Kopf haben als, naja gut, ich will jetzt mal der NSA ein Schnippchen schlagen, sondern die wirklich ein sagen wir mal, sicherheitsrelevantes Bedürfnis haben. Und denen muss man die Chance lassen, dass sie eben nicht erkannt werden, dass sie ihren Namen nicht nennen brauchen, dass sie Adressen nicht hinterlassen brauchen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, wie komme ich da drauf? Ich komme deswegen da drauf, weil wir bei den Krypto-Partys häufiger jetzt auch Presseanfragen hatten, was mich sehr freut, weil ich ja die Idee verbreiten will. Aber gleichzeitig muss man halt gucken, wenn da auf einmal so ein Kamerateam in eine Krypto-Party reinkommt, dann sitzen da möglicherweise Leute, die das nicht wollen. Und wenn die vorher nicht Bescheid gewusst haben, dass da ein Kamerateam reinkommt, dann kommen die sich gelinde gesagt verschaukelt vor. Müssen wir also aufpassen. Deswegen reite ich jetzt gerade auf der Anonymität so rum. Was ich vorhin auch schon sagte, nicht kommerziell, ich habe so ein bisschen Probleme damit, wenn man dann sagt, jo, wir bieten euch folgende tollen Tools an und dann haben wir noch den tollen Krypto-Stick für 59,99, kauft den doch. Der Krypto-Stick ist bestimmt gut, der ist möglicherweise auch seine 60 Euro wert, aber ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, ich habe da immer dieses Gefühl, das ist wie bei diesen Rentner-Verkaufsfahrten in die Hocheifel, wo dann die Leute irgendwann bei so einem Landgasthof abgeladen werden, wo sie dann Rheumadecken aus frischem Katzenfell bekommen können. Und genau das will ich vermeiden. Ich will den Leuten nicht irgendwas unterjubeln, sondern wenn die so einen Krypto-Stick kaufen wollen, können sie es tun, aber ich versuche keine Werbung dafür zu machen. Das heißt, der nicht kommerzielle Aspekt ist wichtig und was auch noch ganz wichtig ist, was ich vorhin meinte, der soziale Aspekt, Kontakte knüpfen. Das ist eben auch, weil zu den Krypto-Partys viele Leute kommen, denen man eigentlich nicht mehr viel erzählen muss, aber die extrem wichtig sind, wenn es darum geht, eine Idee zu verbreiten oder Bündnisse zu schmieden, die einem selbst auch neue Ideen geben können, mit denen man einfach mal in Verbindung bleiben sollte, um dann aus seinem eigenen Süppchen so ein bisschen auszubrechen. Was für eine Metapher. So, es gibt 5 Themen, die bei jeder Krypto-Party meiner Meinung nach behandelt werden, zumindest bei so einer Grund-Krypto-Party. Es gibt 5 Anforderungen, die man hat. Ich will meinen Datenträger verschlüsseln. Und da haben wir uns bei der Krypto-Party mehr oder weniger darauf geeignet, gut, dann empfehlen wir den Leuten TrueCrypt. Wenn ihr euren Chat verschlüsseln wollt, dann installiert euch Pidgin, also halt so ein Chatprogramm und packt euch OTR rüber, asymmetrische Kryptografie. Wenn ihr eure Mails verschlüsseln wollt, das ist das, was die meisten Leute eigentlich im ersten Schritt können wollen, dann installiert euch Thunderbird und installiert euch Enigmail. Wenn ihr eure Kommunikation verschleiern wollt, dann installiert euch Tor. Ein bisschen aufpassen. Und wenn ihr 300 Passworte, so viel habe ich nämlich, zu verwalten habt und ihr einfach keine Lust habt, euch diese Passworte zu merken, dann denkt doch mal nach, ob ihr euch einen Passwort-Store zulegt und es wäre in dem Fall KeePass. So, was wir nicht tun, wir stellen den Leuten keine Virenscanner vor. Aus einem ganz simplen Grund, ich kenne auch kein nicht kommerzielles Produkt, das ich den Leuten auch nur ansatzweise empfehlen könnte. Und zweitens hat ein Virenscanner zwar was mit Computersicherheit zu tun, aber relativ wenig mit Krypto und das ist dann auch keine Krypto-Party mehr. Und wir müssten dann bei so einer Sache wieder auf die Idee kommen, ja, dann kauft euch doch Virenscanner. Und das entspricht meiner Meinung nach nicht dem nicht kommerziellen Aspekt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, es gibt doch so viele andere tolle Tools. Es gibt I2P, es gibt S-MIME. Wir haben auch, glaube ich, ein paar CA-Sat-Leute hier sitzen, die S-MIME propagieren. Wo haben wir ihn denn? Ach ja, da. Es gibt als Alternative zu Tor gibt es Jondonym. Es gibt als Alternative zur Festplattenverschlüsselung Lux. Es gibt zum anonymen Mail und Bitmessage. Es gibt CryptoCat. Wer war von euch im CryptoCat-Vortrag? Ne? Bekannte Gründe, warum ich das zum Beispiel jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen kann, weil das zwar ein toller Ansatz ist, aber die haben im Moment ein echtes Problem mit der Sicherheit. Es gibt mehrere Gründe, warum ich solche Tools zumindest im ersten Durchlauf nicht empfehle. Nicht etwa, weil die alle schlecht sind, also zum Beispiel S-MIME, da braucht man, also das ist jetzt nicht so, aus meiner Sicht, jetzt nicht entscheidend besser als PGP oder entscheidend schlechter, aber ich will erstmal so einen Standard haben. Ich will, dass es so eine gewisse Nutzerbasis gibt von Leuten, die die gleichen Tools benutzen, die sich auch einigermaßen durchgesetzt haben, die auch den Vorteil haben, dass sie plattformübergreifend sind. Also die ganzen Tools vorher, die kriege ich sowohl zumindest unter Windows als auch unter Linux zum Laufen, macOS normalerweise auch, mitunter ein bisschen komplizierter, aber es geht alles. Diese Tools, die hier sind, wären Tools, die ich in einem zweiten Schritt vorstellen würde und wo ich dann auch ein bisschen mehr differenzieren würde, wenn ich sagen müsste, aus dem Grund empfehle ich es oder empfehle ich es nicht. Da gibt es dann auch noch diese drei Seiten, die ich im unteren Teil verweise, die eine schöne 1:1-Aufstellung sind von Tools, die von den Leuten dort im Moment angewendet werden und welche Tools es als Alternativen gibt. Das ist eine Seite, die zu Besuchen ich auf jeden Fall empfehlen kann, aber auch bei diesen Seiten muss man aufpassen, die neigen in meinen Augen dazu, zu sagen, nimm das Tool und das ist dann schon prima. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil blindwütiges Empfehlen in meinen Augen ein falscher Ansatz ist. Generell sehen wir jetzt hier gerade mal so ein Bild. Wie sieht es denn überhaupt mit der Durchsetzbarkeit von Kryptomaßnahmen aus? Also wenn man dann diese Krypto-Partys macht und jetzt auch gerade zur Zeit von Prism, da sind die Leute jetzt ja ein bisschen wacher geworden, da hat das Spiegel Online mal vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet und gefragt, ja, werdet ihr jetzt verschlüsseln? Und da hätte man ja so nach dem Presseecho denken müssen, dass alle Leute sagen, ja klar, machen wir das. Also jetzt wird hier verschlüsselt, bis die Schwarte kracht. Und wenn ihr euch jetzt den zweiten Balken von unten anguckt, mit den 11,25%, das sind die Leute, die wirklich in einer nicht repräsentativen Umfrage wohlgemerkt, aber egal, die Tendenz stimmt ja weiterhin. Das sind die Leute, die wirklich aktiv verschlüsseln. Und der Rest sagt entweder, ja, ich habe doch nichts zu verbergen, oder ähnliche Sachen, oder es ist ihnen zu umständlich, das ist zum Beispiel der Graph ganz unten, die sagen, ja, uns ist schon klar, dass wir was tun müssen, aber irgendwie ist das alles noch nicht so, dass wir es anwenden wollen, wir sind zu faul dazu. Das sind die Leute, die wir natürlich auch erreichen wollen und warum ich mich jetzt über diese Leute ganz bewusst nicht lustig mache, kommt auch im späteren Teil. Weil nämlich Sicherheit kostet. Die kostet Zeit erstmal ganz allgemein. Das heißt also, mein Rechner wird auf jeden Fall langsamer, weil der auf einmal ein bisschen mehr rechnen muss. Klar, das ist bei den meisten dicken Maschinen jetzt nicht so das Problem. Aber zum Beispiel, wenn ich mit Tor durch die Gegend surfe, dann bin ich signifikant langsamer, als wenn ich an meiner vollen Bandbreite hänge. Also da ist selbst die Drosselcom noch relativ flott gegen. Wir brauchen Pflegeaufwand, das heißt, diese Programme müssen erstmal installiert werden. Dann müssen die möglicherweise an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, was dann mitunter mit irgendwelchen Klickorgien noch einigermaßen leicht zu handhaben ist, aber mitunter muss man dann irgendwelche Textdateien rein, da irgendwas rumschmieren. Das ist alles nicht so ganz einfach. Ich muss vor allen Dingen gucken, ob sich irgendwann mal Fehler in diesem Programm gezeigt haben. Ich muss regelmäßig also diese Software aktuell halten. Ist jetzt nicht so was, wo mein Vater wirklich begeistert sagen würde, ey, das mache ich jede Woche einmal gucken, ob es irgendwelche Security Advisories gibt. Ich muss mich in den ganzen Kram einarbeiten, das hoffe ich, kann man einigermaßen durch die Krypto-Partys abdecken, aber es ist halt immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wenn ich zum Beispiel an PGP denke, da kommt man schon ins Schwitzen. Und es kostet Bequemlichkeit. Also früher habe ich einfach eine Mail abgeschickt und dann war die draußen. Und jetzt muss ich rangehen, ich will irgendwem eine Mail schicken. Welche Mailadresse hat der denn? Habe ich dessen Public Key schon? Muss ich den jetzt von einem Key-Server runterladen? Ist der das auch wirklich? Oh, da liegen zwei unter seinem Namen. Jetzt schicke ich den mal mit dem ersten Key eine Mail. Oh, jetzt sagt er, kann er nicht lesen. Den hat er zurückgezogen, den Schlüssel. Dann muss ich den zweiten Schlüssel benutzen. Und dann bin ich, also bis ich dem erstmal eine verschlüsselte Mail geschickt habe, dauert das richtig lange, wenn ich Pech habe. Das ist also nicht mehr so wie früher, klicken, glücklich sein. Und das sind Sachen, die man gerne mal vergisst. Was zum Beispiel auch passiert ist, wenn man jetzt an die Sicherheit von solchen Systemen denkt. Also wenn man jetzt mal wirklich ganz paranoid ist, dann müsste man ja eigentlich angefangen von der Hardware, über das Betriebssystem, über die installierte Software, über den Source Code der Software, bis hin zum Compiler, der die Software kompiliert, bis hin zum kompilierten Quellcode, alles überprüfen. Das tut kein Mensch. Also sagen wir, ich tue es nicht. Es gibt Leute, die tun das. Aber ist mir ehrlich gesagt zu hoch. So. Das heißt, was einem nicht abgenommen wird, ist, dass man, egal wie einfach und wie plakativ einem diese Tools vorgestellt werden, dass man immer noch drüber nachdenken muss. Ich hatte ja vorhin gesagt, sagen, nicht ohne großes Nachdenken anwenden, was in Wirklichkeit wahr ist. Man sollte sich zum Beispiel darüber klar sein, dass ich nur, weil ich meinen Zugriffsweg durchs Internet mit Tor ein bisschen verschleiert habe, die eigentliche Kommunikation ja weiterhin ab dem Exit-Node wieder unverschleiert ist. Und dass spätestens der Moment, wo ich mich irgendwo anmelde, der Moment ist, wo ich diese ganze Tor-Anonymisierung sowieso vergessen kann. Also man muss weiterhin überlegen, was mache ich da eigentlich? Oder weiß ich, wenn ich eine Mail verschlüssele und ich habe weiterhin einen aussagekräftigen Betreff gewählt, dann ist ja schön, dass die Mail, dass der eigentliche Mailkörper verschlüsselt wurde. Wenn die Betreffzeile passend gewählt ist, dann wissen die Leute sowieso schon, was drin steht. Und ja, dann hätte ich mir das auch schenken können. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch doof, wenn jetzt meine ganzen Mails einfach nur Hans heißen. So, dann kannst du auch deinen Mailordner nicht mehr durchsuchen. Das ist also alles nicht so ganz toll. Also mit anderen Worten, nachdenken muss man weiterhin. Ich finde das auch nicht weiter schlimm. Man sollte auf jeden Fall darauf hinweisen, man sollte den Leuten auf keinen Fall erzählen, nimm das Tool und du bist glücklich, da kann dir nichts passieren, ist alles prima. Das ist nämlich einfach gelogen. Das heißt, wir müssen schon deutlich sagen, dass da diverse Sachen klemmen. Wir müssen allerdings gleichzeitig die Balance finden zwischen, ich erzähle den Leuten, wo es nicht so toll funktioniert, und ich erzähle den Leuten eine halbe Stunde, oh mein Gott, alles ganz kompliziert und ich werde jetzt jeden Aspekt erläutern, wo es nicht funktioniert. Das schreckt die Leute auch wieder ab. Das heißt, wir müssen die Balance zwischen einer ehrlichen Warnung und völliger Abschreckung. Was aber unabhängig davon in meinen Augen wichtig ist, dass wir die Leute dazu kriegen, zu anonymisieren, zu verschlüsseln, einfach weil davon auch ein politisches Signal ausgeht. Die drei Leute, die im Moment weltweit verschlüsseln, ihre Mails. Achso, wer von euch verschlüsselt überhaupt gerade seine Mails? Mal so geguckt. Ui, wie viel Prozent eurer Mails verschlüsselt ihr? Also sagen wir mal, okay, sagen wir mal mehr als 10%. Da hätte ich nämlich auch schon, echt? Okay, mehr als 20? Na, das ist nämlich genau das Problem. Also wenn ich jetzt in mein Adressbuch reingucke, haben vielleicht 10% der Leute, mit denen ich Kontakt habe, überhaupt einen Public Key. Deswegen, also ich finde das schon mal toll, dass ihr verschlüsselt, aber ihr seht selbst, also es ist nicht so, dass alle verschlüsseln. Und das ist eben auch das Problem. Also solange das immer nur wenige Leute tun, dann vielleicht mal gelegentlich, sind das immer noch so ein paar Spinner, die da so ein bisschen vor sich hin krypten, aber ja, nicht weiter beachtenswert. Aber wenn jetzt auf einmal mehrere Millionen Leute anfangen zu krypten, geht davon ein politisches Signal aus. Ganz davon abgesehen, dass es auch schwerer wird, diese Menge an verschlüsselten Daten vernünftig zu entschlüsseln. Man kann dann zwar immer noch die Kommunikationsdaten abfassen, also die Tatsache, dass Leute miteinander reden, aber man kann eben nicht mehr richtig sehen, wie sie miteinander reden. Und wenn ich das Ganze dann noch durch Tor tunnel, bin ich nochmal einen Tick sicherer. Also Idee ist halt, die Leute schon dazu zu kriegen, auch wenn sie jetzt dadurch keine perfekte Sicherheit bekommen, zumindest ein bisschen mehr Sicherheit zu wählen, eben um auch dieses Signal zu setzen. Wie sollte eine Kryptoparty vom Ort her sein? Es hört sich jetzt alles so banal an, ist in meinen Augen aber sehr, sehr wichtig, wenn man diese Idee verfolgt, dass ich ein niedrigschwelliges Angebot haben möchte. Das heißt, die Kryptoparty selbst, wo sie stattfindet, sollte so gelegen sein, dass man da relativ leicht hinkommt. Irgend so ein Landgasthof in der Obereifel ist halt eine doofe Idee, weil die Leute da erstmal hinkommen müssen. Ich brauche Räume zu einer Gruppenarbeit, weil die Kryptoparty einen Aufbau hat, bei dem die Leute dann in Arbeitsgruppen sich zurückziehen und dann gemeinsam an den Tools so ein bisschen arbeiten. Und wenn die jetzt alle auf einem Haufen sitzen, können die nicht, dann stören die sich gegenseitig. Ausreichend Stühle und Tische, das ist jetzt auch was ganz Banales, aber wenn die Leute stehen müssen, während sie ihr Zeugs installieren, ist das einfach doof. Was auch wichtig ist wegen des sozialen Aspektes, ist Banalitäten, die ich gerade erzähle, aber egal. Wenn ihr irgendwen habt, der oder die gut kochen kann, und dann noch irgendwo ein bisschen kühle Getränke rumstehen habt. Das ist extrem wichtig, dann bleiben die Leute gerne noch ein bisschen länger und reden miteinander. Das ist eigentlich das, was man auch erreichen will. Auch ganz banal, Strom. Ich habe zum Teil Locations, da könnte ich 1000 Kryptopartys abhalten, die sind toll, aber das eine Steckdose in der Wand. So, und da kommen jetzt 10 Leute an, alle müssen ihr Gerät irgendwo einstecken. Auch wieder was Banales, Internetzugang. Die Leute laden sich mitunter direkt bei der Kryptoparty ihre Software runter. Und wenn die jetzt da in der Kneipe sitzen, wo sie dann erstmal, keine Ahnung, Geld zahlen müssen, um in das Pay-WLAN von irgendwem reinzukommen, dann ist auch da wieder der nicht kommerzielle Aspekt verletzt. Günstige Raummiete, wenn wir schon keine Kosten verlangen wollen, müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass wir selbst auch nicht allzu sehr drauflegen müssen. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, guck mal, mein lokaler Hackerspace erfüllt doch genau diese Bedingungen. Und das stimmt auch. Aber es ist ein Hackerspace. Ich finde Hackerspace ist toll, ich gehe da ja auch gerne hin. Das Problem ist nur, wenn ich meinem Vater jetzt sagen würde, geh doch mal ins C4 in Köln, dann ist das ein Ort, wo er nicht freiwillig hingehen wird. Das ist einfach für den, naja, sagen wir mal, nicht ganz sein, 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 sein normales soziales Umfeld. Das heißt, was wir auch versuchen sollten, ist zum Beispiel in Kneipen reinzukommen, was ich für extrem schwierig halte. Also Orte zu finden, in die ganz normale Leute reingehen, also noch normaler als wir. Und dann und das Ganze auch noch kostengünstig. Das ist halt nicht so ganz einfach. Die Leute, die ihr da habt, die euer Crypto-Party-Team sein sollten, sind auch genauso schwer zu finden. Die Leute ungefähr wissen, wovon sie reden, aber sie sollten es auch einigermaßen vermitteln können. Mir nützt es nicht, wenn da einer mit einem Doktor in Mathematik sitzt, der dann euch was über den chinesischen Rechtsleitsatz erzählen kann, aber leider nicht in der Lage ist zu sagen, wie er PGP installiert bekommt. Die Leute sollten nach Möglichkeit sich zumindest mit den drei großen Betriebssystemen auskennen, vielleicht sogar Android, das hatten wir auch schon Leute, die dann mit ihrem Android das anstellen wollten. Am besten auch Leute, die sich mal mit Installation der verschiedenen Tools unter all diesen Betriebssystemen beschäftigt haben. Auch eine Trivialität, aber sollte man dran gedacht haben. Und das ist so ein Punkt, den fand ich etwas überraschend. Wenn ihr in die Arbeitsgruppen geht, dann sollten pro Arbeitsgruppe mindestens zwei Betreuerinnen dabei sein. Warum? Die eine macht die normale Klickstrecke, sagt, okay, ihr installiert das PGP, wir gehen da jetzt durch. Aber ihr habt es garantiert in jeder Arbeitsgruppe, dass da eine sitzt, die hat schon alles installiert, die braucht eigentlich gar keine Hilfe mehr, die will einfach nur ihren Schlüssel verbreiten. Und dann gibt es eine andere, die hat einfach nur den blanken Rechner, die hat noch keinen Mailer drauf, kein gar nichts und die braucht die komplette Installation. Und die hält logischerweise alle anderen auf. Und für genau diese Leute, die ja auch genau das gleiche Recht haben, weiterzukommen, braucht ihr eine Betreuerin, die dann wirklich hingeht und die zumindest auf den Stand bringt, dass sie mit den anderen gleichzeitig dann durch die Klickstrecke durch kann. Das hört sich trivial an, ist es leider nicht. Und was ich eben auch angedeutet habe, wenn ihr irgendwen bei euch im Team habt, der sich gerne mit Essen beschäftigt, also zum Beispiel die Leute von Karlsdorf und Düsseldorf haben da einen, der einfach ein begnadeter Koch ist, das ist Gold wert, weil die Leute dann eben für ein Häppchen noch da bleiben und dann sich gemütlich machen. Wie lange dauert sowas? Eine normale Krypto-Party versuche ich unter 3 Stunden zu kriegen oder maximal 3 Stunden. Von diesen 3 Stunden ist maximal 1 Stunde Vortrag, möglicherweise noch kürzer, denn die Leute, die in eine Krypto-Party gehen, die wollen konkret was haben, die wollen nicht den großen Lex haben. Wenn man Glück hat, kriegt man das eben auch in einer halben Stunde unter, wird aber schon knapp. Dadurch, dass wir in der 3-Stunden-Grenze bleiben, können wir eben das Ganze auch an Werktagen anlegen. Das heißt, wir müssen nicht in irgendwelche Wochenendseminare rein. Und dann kann man eben um 19 Uhr meinetwegen loslegen und 22 Uhr gehen die Leute nach Hause, was aber dann auch schon die oberste Grenze für Berufstätige ist. Und Regelmäßigkeit. Finde ich auch schwer hinzukriegen. Die Frankfurter kriegen das, glaube ich, ganz passabel. Ihr seid monatlich, ne? Das finde ich riesig. Wir haben hier in Köln einen, der das auch jeden Monat hinkriegt und der zieht das stur durch. Ob da nun 2 Leute kommen oder 10, das ist dem völlig Wurst, der zieht das durch. Und das ist wiederum ganz toll, weil das wiederum bedeutet, dass die Leute wissen, am 3. Donnerstag im Monat ist bei ProCube jemand, der uns was über Krypto erzählen kann. Und diese Verlässlichkeit, dass man einfach da blind anmarschieren kann, man muss sich nicht großartig anmelden, die ist richtig was wert, weil dann auch da wieder die Einstiegsschwelle gesenkt wird. Ich habe die ganze Zeit irgendwas von Arbeitsgruppen erzählt. Ich gebe zu, die Folie hätte eigentlich nach vorne gemusst. Was passiert? Einführungsvortrag hatten wir schon und dann Arbeitsgruppen, die sich dann eben mit den verschiedenen Themen beschäftigen, meinetwegen TrueCrypt, meinetwegen Enigmail, was auch immer. Die setzen sich dann in einzelne Gruppen zusammen. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen, das habe ich jetzt mal Speed Dating für Nerds genannt. Das ist die Idee, dass man einen Raum mit meinetwegen 4, 5 Tischen, an denen jeweils eine Betreuerin sitzt, stellt oder 2, wie ich ja vorhin gesagt habe. Und die Leute gehen an den einen Tisch und lassen sich was vom Überpitchen erzählen. Dann gehen sie nach 20 Minuten weiter zum nächsten Tisch und lassen sich da was über E-Mail-Verschlüsselung erzählen. Ich habe das in Hamburg auf dem Kongress gesehen, das hat da auch ganz gut funktioniert. Der Raum war bloß ein bisschen klein und es war natürlich auch so, hatte den Nachteil, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir rotieren nach N Minuten, dass ihr dann immer den Fall haben werdet, dass irgendjemand an dem Tisch noch nicht ganz fertig ist und gleichzeitig rotieren die dann wieder und dann hängen die da mit ihren halb angefangenen Computern rum. Also da muss man ein bisschen gucken, ob das wirklich die optimale Veranstaltungsform ist. Ich bin immer noch für die Einführungsvorträge und dann Arbeitsgruppen. Dann gibt es natürlich ganz kleine Krypto-Partys. Da gibt es keine Arbeitsgruppen, weil ihr einfach zu wenig Leute seid. Das heißt, da kündigt ihr am besten vorher auf der Website an, wir machen heute Tor Und dann wissen die Leute auch, sie können was mit Tor machen. Und wenn dann jemand mit einer Spezialfrage kommt, dann kann er immer noch mit einem weiteren Betreuer sich über Tor unterhalten. Müsst dann vielleicht auch darauf hinweisen. Und was auch ganz wichtig ist, den Fehler habe ich nämlich auch mal gemacht. Keine Konkurrenz. Ich betone das deswegen, weil ich mal den Fehler gemacht habe, ich hatte eine Krypto-Party veranstaltet, waren sowohl die Leute von der German Privacy Foundation als auch von CA-Cert da. Was dann dazu führte, dass zwei Leute sich engagiert darüber gefetzt haben, ob denn nun CA-Cert in die Browser rein soll und ob S/MIME Fratze ist oder ob PGP super ist. Und die haben dann die ganzen armen Nicht-Nerds, die da rumhingen, abgehängt und man sah die Gesichter immer leerer werden. Deswegen, es ist kein Problem, in der ersten Veranstaltung meinetwegen was über PGP zu machen, in der nächsten was über S/MIME, aber bitte nicht beide gleichzeitig aufeinander loslassen. Ganz schlechte Idee. Wo klemmt's? Leider muss ich sagen, schon beim Begriff. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie 2009 die Piratenpartei groß wurde und dann so eine Generation von Leuten sagte, Piratenpartei, was ist das denn für ein doofer Name? Und das ist die gleiche Generation, ohne mich über die Lust machen zu wollen, die dann sagt, Krypto-Party? Was soll das denn sein? Was ist Krypto und Party? Aus dem Alter bin ich auch schon ein bisschen raus. Das spricht eine bestimmte Generation an, muss aber ein bisschen erklärt werden. Ich finde den Begriff trotzdem gut und wir sollten ihn als Markenzeichen auf jeden Fall weiterverwenden. Aber es ist halt ein Begriff, der bestimmte soziale Gruppen nicht unbedingt anzieht, weil es denen so ein bisschen wild vorkommt. Geeignete Veranstaltungsorte, hatte ich schon gesagt. Es ist zum Teil schwer, in Innenstädten an bezahlbare Orte ranzukommen, wo man dann so eine Krypto-Party abhalten kann. Und das klingt jetzt auch so ablehnend, meine ich gar nicht so. Ich bin über jeden Besucher einer Krypto-Party froh. Drei von vier, habe ich ungefähr festgestellt, wissen sowieso schon längst Bescheid. Das ist auch in Ordnung. Wenn die nachher einfach nur nett rumhängen wollen, super. Wenn die sich sagen, okay, ich hänge jetzt hier rum und da ist gerade ein Problem und ich helfe da mal schnell, ist das auch super. Liebe Nerds, ich bin ja froh, dass ihr da seid, aber ich will vor allen Dingen auch, ich will euch auch dabei haben, aber ich will vor allen Dingen noch viel mehr Leute aus, also noch normalere als, und wie ich schon sagte, haben. Und nicht, dass ich die Nerds jetzt verscheuchen will, aber ich möchte, dass wir noch mehr von den Leuten dazu kriegen, die eben sich nicht in diesen klassischen Hackerspace-Universen bewegen. Personalmangel, hatte ich gesagt, es ist wirklich schwer, wenn ich jetzt 4 oder 5 Workshops betreuen will und in jedem dieser Workshops brauche ich 2 Betreuerinnen, dann sind das 10 Leute, die ich bei Laune halten muss. Und dazu kommt dann eben auch noch, dass diese Leute dann jedes Mal auch Vorträge halten müssen, die, ja, das klingt jetzt auch wieder so bösartig, unter ihrem Niveau sind. Also da sitzen Leute mit einem Abschluss in Informatik und müssen den Leuten erzählen, wie sie Anycmail installieren. Die sind natürlich unterfordert. Und mehrere davon haben auch keine Lust, das immer wieder zu machen. Das heißt, ich muss so ein bisschen rotieren können und dann sagen, okay, du hast jetzt diesen Monat was über Anycmail erzählt, dann bin ich diesen Monat mal dran. Was auch noch hakt, ist, in die traditionellen Medien reinzukommen. Es ist ja toll, wenn wir das Ganze über Twitter und über irgendwelche Homepages verbreiten können, aber es gibt da draußen tatsächlich noch Zeitungen, die verkaufen sich zwar immer schlecht, aber sie verkaufen sich immer noch ziemlich gut. Es gibt Radio, Fernsehen, Plakate, Flugblätter, diese ganzen Medien, die man benutzen muss. Und zumindest in den Gruppen, in denen ich so unterwegs bin, haben wir Schwierigkeiten, diese klassischen Analogmedien anzusteuern. Was unter anderem, ich fasse mir da an die eigene Nase, daran liegt, dass ich keine vernünftigen Pressemeldungen schreiben kann. Ich kann sie nicht so schreiben, dass dann der Bonner Generalanzeiger sagt, ja super, drucken wir ab. Also haben sie bisher nicht. Ich habe dann auch mal auch versucht, Parteien anzuschreiben, zu sagen, ihr seid ja nun politisch tätig, es müsste euch da auch mal interessieren, da kommt keine Reaktion. Auch da muss ich sagen, das ist nicht die Schuld der Parteien, das liegt einfach daran, dass ich die falsch angesprochen habe. Dann eine andere Sache, die wir hatten. Das ist CryptoParty.org, oder war es zumindest eine Woche lang. Das ist ein überschaubarer Seitenaufbau. Das ist aber auch leider der einzige Vorteil. Was passiert war, das war ein Wiki, in das jeder reinschreiben konnte und das hat dann auch irgend so ein Spaßvogel gemacht, hat dann also Skript gesteuert, immer die Startseite auf Null gesetzt. So, und wir haben eine Woche gebraucht, um diese Domain umzuziehen, beziehungsweise bis wir es hingekriegt haben, dass diese Domain eben auf das hier verweist. Das ist schon deutlich schöner. Ne, also ist auch bei der Gelegenheit optisch vielleicht mal aufgeräumt worden, man findet sich ein bisschen besser zurecht, es ist nicht mehr so ein textlastiger Aufbau. Da kann man jetzt sich noch über Details unterhalten, aber immerhin, das ist schon mal eine vernünftige Website. Lässt sich vernünftig bearbeiten, aber wie ihr da oben seht, es ist eben nicht mehr CryptoParty.org, sondern es ist CryptoParty.in. Wird darauf verlinkt, aber immerhin, das ist schon mal besser. Auch da habe ich noch Träume, was man weitermachen kann. So, wie oder welche Herausforderung, man darf ja nicht mehr, Dankeschön, man darf ja nicht mehr, man darf ja nicht Probleme sagen, man muss von Challenges und Herausforderungen sprechen. Werden sie jemals wiederkommen? Das heißt, ich hätte schon ganz gerne, dass die Leute, die wir einmal in Krypto-Partys hatten, danach auch nochmal wiederkommen, weil die entweder noch weitere Fragen haben und das Gefühl haben, die werden bei uns beantwortet. Aber ich will auch, dass das Ganze sich inhaltlich fortentwickelt. Wir können nicht, weiß ich, ein Jahr lang immer nur über TrueCrypt reden, sondern wir müssen vielleicht auch mal gucken, es gibt noch Alternativen, die müssen wir auch mal vorstellen. Das heißt also, auf der einen Seite wollen wir dieses Standardprogramm haben, auf der anderen Seite wollen wir uns inhaltlich fortentwickeln. Wie man diesen Spagat hinbekommt, ich habe da noch keine endgültige Meinung zu. Bei den kleinen Krypto-Partys geht das relativ einfach, weil ich dann einfach ankündigen kann, heute machen wir das Thema. Bei den großen Krypto-Partys kann man das vielleicht so machen, dass man, weiß ich, von den 5 Themen, die man hat, immer eins variiert, irgendwie sowas in der Richtung. Was wir bisher haben, um Otto-Normalverbraucherin anzusprechen, ist ein Wiki, funktioniert, IRC funktioniert, ist aber natürlich jetzt schon nicht mehr so das Medium, auf das ich meinen Vater loshetzen würde. Mailinglisten, die Leute aus dem AK-Vorrat werden jetzt, ich sehe die entsprechende Reaktion gerade. Mailinglisten funktionieren halt auch wieder innerhalb des Nerd-Universums, aber außerhalb davon ist das, muss ich leider sagen, nicht das Mittel der Wahl. Das ist relativ hölzern. Wovon ich träume, also das ist jetzt immer noch, jetzt spinnen wir mal ein bisschen, dass wir von dieser bis jetzt relativ substanziellen Seite zu einer Art Portal kommen können, wo die Leute dann sich Tutorials zusammenklicken können. Wir brauchen vernünftige Plakate und Flugblätter, da kommt auch schon einiges in Bewegung. Was ich vorhin sagte, eine vernünftige Pressearbeit, dass wir in der Lage sind, ordentliche Meldungen zu schreiben, sowas. Dann die Idee der Crypto Party on Tour. Bis jetzt hatte ich das ja so erzählt, da gibt es einen Ort, da kommen die Leute hin und dann kriegen sie was erzählt. Was wir umgekehrt natürlich auch sagen können, wir sagen, wir haben die Standard-Krypto-Party und mit der kommen wir zu euch. Was wir zum Beispiel vorhaben, wir wollen in die Computerclubs rein. In Bonn gibt es zum Beispiel einen Frauen-Computerclub, das sind sehr engagierte Leute, die sich aber mit Krypto nicht weiter beschäftigen. Den haben wir jetzt angeboten. Wir besuchen euch einfach mal, wir machen bei euch eine Krypto-Party und dann könnt ihr gucken, ob euch das gefällt. Und wenn es euch dann gefällt, dann könnt ihr ja weitermachen. Was dazu dann aber zum Beispiel, oder was heißt aber, was man dabei dann auch gleichzeitig machen kann, ist, dass man die Krypto-Party so weit standardisiert, dass man den Leuten so eine Art Koffer in die Hand geben kann. Da sind die Standardwerkzeuge, die Standardpapiere, die Standardtools, CDs, was auch immer drin, die man so als Kern vorstellen sollte. Und mit dem Koffer kann man dann Leute losschicken, mit der Idee, dass man dann dort, wo man hingegangen ist, so eine Art Initialzündung veranstaltet, die Leute anfixt und dann dazu bringt zu sagen, ach, das kann ich ja eigentlich auch. Ich mache das weiter. Das ist Crypto Party on Tour. Worauf wir auch aufpassen müssen, das ist das, was jetzt immer so, sich so durchgewoben hat. Es gibt verschiedene Anforderungen an die Crypto Party. Es gibt die Leute, die einfach nur anwenden wollen. Dann gibt es Leute, die das etwas ein bisschen besser verstehen wollen. Dann geht es so richtig in die politischen Aktivisten. Die sollten schon ein bisschen genauer wissen, wo die Tools haken. Journalistinnen vor allen Dingen, die müssen ihre Informantinnen schützen. Dissidenten, Whistleblower, deren Leben hängt davon ab. Wenn ich denen jetzt einfach sage, ach, nutz Tor, das funktioniert schon, hast keine Sorgen, dann könnte das kritisch werden. So, das heißt, wir haben, das sind jetzt 5, man kann das auch anders zusammenfassen, wir haben jetzt 5 verschiedene Profile und denen müssen wir was bieten. Die Vorstellung, die ich habe, ist, dass wir praktisch so eine Matrix haben, dass wir für jede verschiedene Anforderungsgruppe auch diese Tools auf verschiedenen Ebenen erklären. Und dass man dann jetzt auch mal weitergesponnen auf der Website das so haben kann, dass die Leute sich ihre eigene Krypto-Party zusammenklicken können und sagen können, okay, also ich möchte diese Themen jetzt mal abklappern und ich suche mir jetzt die entsprechenden Tutorials raus. Oder dass umgekehrt auch Leute sagen können, okay, kommt zu uns, macht eine Krypto-Party. Wir haben folgende Leute da sitzen und wir müssen einfach nur das Zeug aus unserer Materialsammlung rauskramen und gehen los. Idee. Was aber wieder einmal der Fall ist, und ich bringe den Spruch seit Jahren, wir versuchen, ein gesellschaftliches Problem technisch zu lösen. Ich meine, das könnt ihr mitsingen. Das Problem an der Sache ist, ja, das Problem ist ja eigentlich nicht, dass wir nicht verschlüsseln können oder dass das, also die Verschlüsselung selbst ist nicht das Problem, behaupte ich, sondern das Problem ist ein überbordender Staat, der einfach zu viel wissen will. Oder auch meinetwegen geschäftliche Interessen, die zu viel von uns wissen wollen. Und wir gehen ran und versuchen wieder einmal eine falsche Auffassung von Privatsphäre oder eine aus unserer Sicht falsche Auffassung von Privatsphäre mit irgendwelchen lustigen Gimmicks zu lösen, die dann auch wieder innerhalb unseres Nerd-Universums funktionieren. Und ich sage, nein, das ist es nicht. Wir müssen in die Analogwelt, Da ist zum Beispiel dieses Zitat letztens rumgegangen von dem ehemaligen Vorsitzenden der Gauk-Behörde, ein Jugendbildnis von ihm. Und er sprach davon, dass er nicht davon ausgeht, dass die Geheimdienste über uns dicke Aktenbände angelegt haben. Worauf dann Netzpolitik.org gesagt hat, ja, die Dinge nennen sich auch Festplatten, die können viel mehr. Was ich damit andeuten möchte, ist, diese Aktenbände, es herrscht in meinen Augen einfach noch ein gewisses Unverständnis darüber, wie Daten gespeichert werden und wie die durchsucht werden können. Und dass so ein Aktenband um Größenordnung weniger kritisch ist, weil ich den erstmal durchblättern muss, weil ich den erstmal vernünftig indizieren muss, als eine Festplatte, die ich einfach mal so mit einem ordentlichen Index versehe und durchscannen kann. Und wir müssen da einfach hin. Das heißt also, a line must be drawn here. Die Regierungen haben angefangen, uns auszuforschen. Wir sind zurückgewichen. Die Regierungen haben angefangen, Internetzensur einzuführen. Wir sind zurückgewichen. Nicht ich bin der Verbrecher, sondern die Politiker, die... Oh, ein Eichhörnchen. Was ich zart damit andeuten möchte, ist, der Marsch durch die Institutionen dauert. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Datenschutzbeauftragter in der evangelischen Kirche und meine Fortschritte lassen sich im Nanometerbereich messen. Das ist nicht weiter schlimm, man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass man jetzt nicht morgen als Datenschützer anfängt und hey, die Welt wird besser. Da gibt es Leute, die auch gute Einwände dagegen haben. Aber ist doch ein süßes Tier, ne? Egal. Hier jetzt noch zum Abschluss ein paar Links. Die beiden neuen Seiten stimmen, glaube ich, vom Link her, ne? Dann haben wir von der Ortsgruppe Köln-Bonn im Moment noch innerhalb unseres Wikis so ein bisschen was zum Thema Kryptoparty abgelegt. Das ist jetzt allerdings nicht massenkompatibel. Das ist so eine Textsammlung. Also geht mal lieber auf die offizielle Seite, die ist schon ein bisschen cooler. Dann gibt es einen Twitter-Account. Achtung, Kryptoparty _. Wieder so ein kleines Fun-Fact. Ähnlich wie wir das mit der Kryptoparty-Homepage hatten. Ja, haben wir im Moment auch den alten Kryptoparty-Twitter-Account nicht mehr. Aber den gibt es jetzt. Der ist viel, viel cooler als der andere. Und dann gibt es halt noch von der Köln-Bonner Gruppe, für die ich jetzt einfach ein bisschen Werbung mache. Es gibt ja noch so viele andere Gruppen, Kryptoparty Köln-Bonn, da könnt ihr uns auch erreichen. Wäre schön, wenn ihr euch meldet und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Habt ihr Fragen? Ich habe dafür diesen Knüppel hier rumliegen. Genau. Ich danke dir. Müsste angeschaltet sein. Hoffe ich doch mal.
Guten Tag. Du hattest eben den CryptoCat-Vortrag angesprochen und der Vortragende hat trotz der lustigen Weise, sich selbst fertig zu machen, darauf bestanden, die Software muss besser werden, sie muss attraktiver werden, es gehören niedliche Grafiken dazu. Kann man, beziehungsweise was wünschst du dir von den Softwareentwicklern, beziehungsweise wie viel kann man erreichen, wenn man die Oberflächen der Programme, die ihr benutzt, besser macht?
Eine gute Frage. Also sagen wir mal so, wenn man sich jetzt mal die 90er Jahre so ein bisschen in Erinnerung ruft, wo dann die ersten PGP-Installationen draußen waren, das war reine Kommandozeile. Wenn ihr da eine Mail verschlüsseln wolltet, dann musstet ihr den Text in eine Kommandozeile reinklicken, dann musstet ihr den von Hand verschlüsseln, dann musstet ihr den Text nehmen, in die Mail reinpasten, Copy und Paste gab es damals ja, ach, damals, Opa erzählt vom Krieg, aber es war umständlich. Und inzwischen sind wir wenigstens so weit, dass wir eine Fensteroberfläche haben, in der es irgendwelche Namen gibt, die kann ich anklicken, ich kann Regeln sagen, wenn ich an X schreiben will, dann muss ich Schlüssel Y benutzen. Also zumindest Enigmail ist deutlich, deutlich besser geworden. Niedliches Enigmail vielleicht nicht, das ist CryptoCat. Ich fürchte, das, was ich vorhin auch gesagt habe, Sicherheit kostet. Wir werden, wenn wir zumindest so eine glaubwürdige Sicherheit haben wollen, wir werden nicht in eine reine Clicky-Bunty-Welt kommen, wo man überhaupt nicht mehr umständlicher werden kann. Sondern es ist wie beim Türschloss. Ein Türschloss baust du ein und das ist natürlich unbequem, weil du einen Schlüssel dabei haben musst und der geht vielleicht kaputt oder der geht verloren oder du musst den nachmachen lassen, damit deine Frau auch noch in die Bude kommt, irgendwie sowas. Das heißt, du wirst immer ein bisschen Bequemlichkeit opfern müssen, um einen Sicherheitsgewinn dazu zu bekommen. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei dieser Sicherheitssoftware. Wir werden sie nie so hinbekommen, dass du überhaupt nicht merkst, dass du sie benutzt.
Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema auch schon ein bisschen länger und bin Interface-Designer. Und ich würde die Behauptung aufstellen, dass ohne Interfaces, die Leute wirklich benutzen können und wollen, werden wir keine Krypto flächendeckend ausrollen können. Das Ding, das muss einfacher werden, das muss jeder verstehen können. Und es dürfen auch nicht Programmierer diese Interfaces bauen, weil dann, wir wissen ja, wie das dann aussieht, was dann da hinten bei herauskommt. Die Frage ist, gibt es Menschen auf dieser Welt, die wirklich sich mit diesem Thema, also in der Krypto-Party-Szene, die sich damit tatsächlich auseinandersetzen, wie machen wir das Zeug benutzbar?
Wir versuchen zumindest, glaube ich, unsere Homepage ein bisschen aufzubrezeln. Also ich wüsste jetzt nicht, also korrigiert mich, wenn ich das falsch liege, ich wüsste nicht, dass...
Also ich könnte dazu was sagen.
Ja.
Ich bin bei 2001 bei Mozilla dabei und habe geholfen, das User Interface in Thunderbird für E-Mail-Verschlüsselung zu machen. Ich kenne also, ich war nicht früher dabei, weil vorher war ja schon eine Phase, wo im kommerziellen Netscape-Produkt die E-Mail-Verschlüsselung implementiert wurde. Und aus der Zeit kenne ich die Geschichten, die mir erzählt wurden. Und da war es tatsächlich damals so, dass professionelle User-Interface-Designer auch mitgeholfen haben, darüber nachzudenken, wie könnte man das so einfach wie möglich machen. Dass das Problem, was dabei entstanden ist, dass User-Interface-Designer versucht haben, das so zu vereinfachen wie möglich, und dass die zum Beispiel gesagt haben, na das Thema, es ging damals konkret um S-MIME, nicht um PGP, sondern S-MIME. Und damals wurde gesagt, Zertifikat ist so kompliziert, das begreift niemand. Wir müssen das vereinfachen, also nennen wir alles Key. Und deswegen wurde halt dann, im Moment, der hat jetzt gesagt, dass ich meinen Key niemals rausgeben soll, aber der andere gesagt, ich muss erst den Key von dem anderen bekommen, damit ich verschlüsseln kann. Ja, also... Was ich sage, ist, es ist sehr kompliziert. Und es gibt nur leider sehr wenige, die aktiv mithelfen wollen, das zu verbessern. Und es ist kompliziert. Ja, ich gebe dir völlig recht, es ist zu kompliziert. Und ich wünschte, es wäre in all den Jahren, wo ich auch da mitgeguckt habe, wenn da Ressourcen dazugekommen wären. Aber jede Hilfe ist willkommen. Es ist kompliziert, ich stimme dir absolut zu. Und wenn du mithelfen willst... Ja, lass uns ein bisschen brainstormen, wenn du Lust hast. Okay. Da hinten ist, glaube
ich,
nur eine
Wortmeldung. Achso. Mich würde gerade mal interessieren, ob du irgendwie einen Überblick darüber hast, wie viele Krypto-Partys es regelmäßig zum Beispiel in Deutschland schon gibt. Also ist das wirklich alles bei euch organisiert irgendwie? Ist es zentral oder gibt es auch unabhängige Leute? Oder habt ihr da irgendwie einen Überblick, also wie viel momentan in Deutschland los ist?
Es gibt kein Copyright auf Krypto-Party. Wenn du beschließt, du bist eine Krypto-Party, bist du es. Man kann auf der Website sehen, dass es zumindest in Deutschland überregional schon einige Gruppen gibt. Also in Kiel gibt es Leute, in Frankfurt gibt es eine Menge Leute, die es sehr aktiv machen. In Düsseldorf gab es jetzt Krypto-Partys. Ich habe jetzt Berlin im Zweifelsfall auch. Dann war Mannheim, war jetzt gestern, glaube ich, eine. Also es findet da was statt. Aber es gibt keine zentrale Organisation, die den Leuten sagt, das und das habt ihr zu machen. Das macht ihr selbstständig. Und es gibt... Da ist dann auch so ein Link auf, weiß ich, Upcoming Crypto Parties. Ist zum Beispiel auch das Problem, englische Seite. Wenn du jetzt als Deutsche darauf gehst und jetzt nicht so großen Bock auf Englisch hast, ist alles noch im Werden. Da hinten war, glaube ich, noch einer.
Ja, ich.
Achso, ja.
Also okay, dann frage ich einfach. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist ganz praktisch, was machst du, wenn du eine Crypto Party ankündigst und da kommen 15 Nazis rein? Sagst du, ja, Datenschutz gilt für alle und wir machen die, wir ziehen die durch? Oder... hast du da Restriktionen? Und die zweite Frage, dann gebe ich das Mikro auch gleich wieder weiter. Du machst ja eine öffentliche Ankündigung und du hast also keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Wie löst ihr das praktisch? Mal kommen vielleicht 3, mal kommen 25 und du musst die Leute ja auch irgendwie einplanen, die helfen.
Also sagen wir mal so, es ist reines Schätzen. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt in Köln eine Krypto-Party, ist über den CCC rausgegangen, da konnte ich davon ausgehen, dass 30, 40 Leute anmarschieren. Dann hatten wir mal in Bonn über den Netzladen eine Krypto-Party organisiert. Da wusste ich auch, da werden maximal 20 Leute kommen. Du hast also ein ungefähres Gespür davon, was da kommen wird. Du kannst dich natürlich immer verschätzen, das weißt du nie. Zu Fragen mit den Nazis habe ich keine Antwort, muss ich ehrlicherweise sagen. Also man sieht mir möglicherweise an, dass ich also der rechten Szene nicht so richtig eng angehöre. Ich hatte auch, wegen der Frakturschrift, egal. Also wir hatten den Fall noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er eintreten wird. Wenn sich jemand wirklich anhand der Symbolik, die er trägt, als Nazi zu erkennen gäbe, würde ich ihn wahrscheinlich schon freundlich hinausbitten. Ich bin froh, dass ich die Situation noch nicht hatte und ich kann dir keine Antwort geben. Also ich habe es einfach noch nicht geplant, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hinten war, glaube ich, noch einer. Und dann müssen wir, glaube ich, auch wegen der Zeit. Ach so, was auch noch ganz wichtig ist. Es gibt Geschenke und zwar gratis Aufkleber von CryptoParty. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gleich welche abholen.
Ja, ich wollte gerne mal fragen, du hattest vorhin gesagt, dass die Leute in Gruppen eingeteilt werden und dass dann eben mindestens 2 Leute pro Gruppe sein sollen, um sich um die unterschiedlichen Leistungsstände der Leute kümmern zu können. Mhm. Was wird dagegen sprechen, die Leute direkt am Anfang in Gruppen einzuteilen, die ihren Leistungen entsprechen? Also die Leute, die noch gar kein Betriebssystem drauf haben und die Leute, die jetzt nur noch den Key austauschen können und danach den anderen helfen können. Mhm. Wäre das irgendwie ein soziales Problem oder...
Nö, ich habe es aus dem Grund bisher noch nicht gemacht, weil ich finde es einfacher, in einer Gruppe kurz zu gucken, wo sind da die verschiedenen Stände, als wenn ich im ersten Schritt sagen würde, was sind eure Leistungsstände und dann nochmal weiter differenziere, für welche Themen interessiert ihr euch. Müsste man mal ausprobieren, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber also aus dem Bauch aus sage ich, das skaliert nicht, aber müsste ich mir mal ein bisschen genauer Gedanken darüber machen.
Also ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich habe einen Zettel von der Krypto-Party vom C4 und den habe ich zu Hause bei mir rumgegeben und da stand das so drauf, als würde man über diese Themen diskutieren und es ist manchmal nicht klar, dass es so ein Aufklärungskurs für Anfänger ist.
Müssen wir auch klar schreiben. Also wir haben Lücken bei der Pressearbeit, ganz klar.
Ja, ich wollte es nur mal sagen.
Aber danke für den Hinweis. Also andersrum, wenn du, das verstehst nicht falsch, wenn du sowas besser schreiben kannst, herzlich willkommen. Ich bring's nicht.
Na klar.
Gut. Ich hätte noch eine kurze Anmerkung. Es gibt einen Konflikt zwischen, du hast 2 Sachen gesagt. Zum einen sollte man den Leuten ermöglichen, anonym zu bleiben. Zum anderen, beim vernünftigen E-Mail-Verschlüsseln ist es halt üblich, dass man sich gegenseitig Schlüssel austauscht und die Identitäten bestätigt. Hast du dazu noch eine Idee, wie man diesen Konflikt lösen könnte? Weil die wenigsten sind bereit... Man müsste quasi auch dann zu ermutigen, wenn man die Identität nicht preisgibt, dass man sich auch noch anonyme E-Mail-Accounts einrichtet quasi.
Das wäre eine Möglichkeit, aber es sprengt jetzt, glaube ich, hier den Rahmen.
Alles klar.
Gleich mal drüber.
Gut. Ja. So, dann vielen Dank an Joachim. Ja.